Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Sie hören unser Sachbuchmagazin und unser Thema sind ja heute hier Strukturen, also so Gesetzmäßigkeiten, nach denen die Welt funktioniert. Heute sind das ganz klar Algorithmen. Im Digitalzeitalter stecken Algorithmen überall. Sie empfehlen uns ja nicht nur die nächste Serie im Streamingdienst, sie zeigen uns nicht nur den kürzesten Weg nach Hause, sie helfen auch, seltene Krankheiten zu diagnostizieren zum Beispiel. Und sie haben die Digitalkonzerne zu den mächtigsten Unternehmen der Welt gemacht. Daneben kann die Realwirtschaft oft einpacken. Über diese Macht der Digitalkonzerne haben Viktor Mayer-Schönberger und Thomas Ramge ein Buch geschrieben. Machtmaschinen, so heißt der Titel. Viktor Mayer-Schönberger ist Big-Data-Fachmann, Experte für Internetregulierung und seit ein paar Jahren auch im Digitalrat der Bundesregierung. Thomas Ramge ist Wissenschaftsjournalist und jetzt zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Hallo, Herr Ramge.
Hallo, danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
Diese Machtmaschinen, diese Konzerne, die sitzen ja in aller Regel in den USA und in China. Wir hier in Europa, wir scheinen da ziemlich abgedrängt und außer, ja, eigentlich spielen wir keine Rolle mehr, außer vielleicht so einzelnen Ausnahmen wie Spotify aus Schweden. Sie stellen aber in Ihrem Buch klar, das liegt weder an den Rechnern noch Speicherkapazitäten, weder an den fehlenden Algorithmen oder digitalen Werkzeugen, auch die gibt es, weder liegt es daran, dass es hier keine jungen Talente gäbe. Woran liegt es denn dann?
Weil wir in Europa nicht rechtzeitig geschafft haben, Plattformen aufzubauen, auf denen Daten gesammelt und genutzt werden. Eine Machtmaschine, das sind digitale Systeme, in der Regel organisiert als digitale Plattformen, auf denen entweder Menschen mit Menschen oder Menschen mit Maschinen interagieren und Daten, also maschinenlesbare Informationen, gesammelt werden können. Und der Trick, den amerikanischen und zunehmend auch den chinesischen Superstar-Film, den der gelungen ist, der ist, rechtzeitig Systeme aufzubauen, die sich quasi zwischen Nutzer und jenen, die die Maschinen betreiben, dazwischen klemmen und die aus dieser Interaktion wertvolle Informationen herausziehen und denen dann es auch noch gelungen ist, dass die Informationen, die in diesen Machtmaschinen gespeichert ist, auch von den Betreibern der Machtmaschinen exklusiv genutzt werden können.
Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, wir sitzen vor allem in China und in den USA. Europa ist da so ein bisschen abgehängt. Europa hat sich vielleicht auch selber so ein bisschen abgehängt, weil wir in Europa sagen, naja, wir wollen eigentlich weder diesen Überwachungskapitalismus US-amerikanischer Schule, noch wollen wir diese Digitaldiktatur, wie sie in China praktiziert wird. Sie nennen das im Buch moralische Überlegenheit und Sie spotten über Datenschutz als europäische Religion. Haben Sie dafür nur Sarkasmus übrig?
Nee, um Gottes Willen. Also die Formulierung Datenschutz als Religion, die stammt auch nicht von uns.
Sie zitieren die genüsslich.
Jedenfalls zitieren wir erstmal einen ganz gut beobachtenden Artikel der Kollegen des Economist, die im Kern sagen, dass wenn es in Brüssel so etwas wie eine Religion gäbe, dann wäre es der Datenschutz. Irgendwie eine dominierende Schule, von der alle der festen Überzeugung sind, dass an dieser Denkschule die Welt genesen muss. Und worauf wir hinweisen, ist, dass der europäische Datenschutz aus einer gewissen Balance herausgeraten ist, die er einmal hatte. Nämlich der europäische Datenschutz hatte immer zwei Stoßrichtungen. Die eine war der Schutz der Privatheit, aber gleichzeitig hatte der europäische Datenschutz ganz stark im Fokus dafür zu sorgen, dass wichtige Informationen zugänglich bleiben für alle, damit eben genau nicht so starke Informationsasymmetrien, Wissen durch Macht, dadurch entsteht, dass nur wenige Zugriff auf die relevanten Informationen haben. Und diese Denkschule, ne, die ist im Grunde zurückgedrängt worden. Insofern brauchen wir in Europa so etwas wie einen Neustart. Wir müssen verstehen, dass natürlich auch in Zukunft der Schutz der Privatheit eine wichtige Rolle spielen darf, aber dass im Umkehrschluss es nicht heißen darf, dass wenn Unternehmen, die im Silicon Valley sitzen, irgendwie schaffen, mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung gut zurechtzukommen, plötzlich sie in eine Situation geraten, dass sie die einzigen sind, die noch Zugang zu Informationen haben, während europäische Wettbewerber überhaupt keine Chance mehr haben, einen ähnlichen Wissensschatz, in Klammern Datenschatz, aufzubauen.
Ihr Gegenmodell, das haben Sie schon auch im letzten Buch, das Digital, angedacht 2017 und verfeinern dieses Gegenmodell jetzt, das ist, wir bräuchten zu einer Datenschutzgrundverordnung auch noch eine Datennutzgrundverordnung. Was heißt das?
So ist es. Also schon in unserem letzten Buch, das Digital, haben wir eine Skizze eines Entwurfs gemacht, wie eine sogenannte progressive Datenteilungspflicht aussehen könnte. Und als wir das schrieben damals, da war uns schon klar, irgendwie, das ist aber extrem juristisch und kompliziert gedacht. Und was heißt jetzt überhaupt das progressiv? In Klammern, je mehr Daten ein Unternehmen hat, desto mehr teils. Und im Kern sind wir bei der Idee auch geblieben. Aber wir haben sie doch deutlich weiterentwickelt, weil wir gemerkt haben, wir haben damals das ein bisschen sehr kompliziert angegangen. Und auch der Begriff Datenteilungspflicht, der ist irgendwie ein bisschen missverständlich, weil Teilungspflicht, das hört sich so an, dass die einen was abgeben müssen und dann irgendwie wird das aufgeteilt. Aber das ist ja bei Daten überhaupt nicht so. Heute reden wir von der Notwendigkeit, dass Europa die Zugangsrechte zu Daten neu regeln muss. Das heißt, wenn Unternehmen oder auch andere Institutionen irgendwie auf einem riesigen Datenschatz sitzen und es geschafft haben, diesen exklusiv zu nutzen, und zwar nicht nur, weil sie irgendwie intern irgendwie ganz clever dabei waren, irgendwie Daten aufzuhäufen, sondern diese Daten in der Regel ja auch in Interaktion mit anderen Unternehmen oder mit vielen, vielen Bürgern entstanden ist, dann bedeutet das im Kern, dass der Charakter dieses Datenschatzes zumindest teilweise den Charakter eines öffentlichen Guts haben muss.
Also um das richtig zu verstehen, Sie wollen nicht, wie bisher im europäischen Datenschutz, begrenzen, wie viel zum Beispiel Google sammeln und speichern darf, sondern Sie sagen, wir alle müssen darauf zugreifen dürfen.
So ist es. Wir wollen den Fokus wegrücken von dem Versuch, und das hat der europäische Datenschutz immer gemacht, Daten zu verknappen. Das Spiel ist sowieso verloren, das wissen wir auch alle. Was wir gesehen haben, ist, dass der Versuch, Daten zu verknappen, dazu geführt hat, dass die wertvollen Daten in den Händen von ganz wenigen Machtmaschinen gelandet sind. Und was wir jetzt wollen, ist zu sagen, da wo Daten durch Interaktion mit anderen entstanden ist, da muss es auch möglich sein, dass der Mehrwert aus diesen Daten nicht ausschließlich bei jenen landet, die die Machtmaschinen betreiben, sondern das ist der cleverere Weg, ist diese Datenschätze all jenen zugänglich zu machen, die einen Beitrag zum Fortschritt leisten können. Das können Wissenschaftler sein, das können Konkurrenzunternehmen sein in Märkten, in denen die Machtmaschinen irgendwie Monopolcharakter angenommen haben und es dringend notwendig ist, mehr Konkurrenz wieder auf diese Märkte zu schaffen. Aber das könnten per se auch Non-Profit-Organisationen sein oder Individuen, alle, die einen Mehrwert aus diesen Daten im Sinne eines fortschrittlichen Nutzens ziehen können, die sollen künftig mehr Zugang zu diesen Daten auch bekommen können. Warum? Weil es weder fair noch richtig noch juristisch begründbar ist, dass wenige, denen es gelingt, irgendwie ganz clever monopolartig Machtmaschinen aufzusetzen, alleine den Mehrwert daraus ziehen können. Das ist nicht gut für den Wettbewerb insgesamt, das ist nicht gut für Märkte und das ist schon gar nicht gut für die Gesamtheit, für Kunden oder für Gesellschaften, denn wir zahlen doppelt. Wir zahlen zum einen mit unseren Daten, die wir kostenlos abtreten, und wir zahlen im zweiten nämlich, dass, wenn Monopole entstehen, der Fortschritt und die Innovation verlangsamt wird.
Sie wollen also diese Datenmonopole brechen und Sie haben dieses Modell wirklich fein ausgearbeitet in dem Buch. Erklären Sie uns, wie soll das funktionieren, dass ein Digitalkonzern wie Google, wie Facebook, dass die nicht sagen, da könnt ihr doch in Europa noch so sehr rufen, ihr wollt unsere Daten haben, warum sollten wir die euch geben? Wie wollen Sie das erzwingen?
Ganz einfach, indem man es reguliert. Es ist so ein allgemein weit verbreitetes Missverständnis, dass die großen amerikanischen Superstar-Firmen sich nicht europäischer Gesetzgebung beugen würden. Das tun sie. Das tun sie natürlich auch in der Datenschutzgrundverordnung. Nun, die ist nicht besonders clever gestrickt. Der europäische Gesetzgeber kann ganz klar sagen, wer nicht bereit ist, Zugang zu bestimmten Daten zu gewähren, der darf auf dem europäischen Markt nicht teilnehmen. Genauso wie ein amerikanisches Unternehmen, das nicht der Datenschutzgrundverordnung sich unterwirft, ebenfalls kein Recht hat, im europäischen Markt wirtschaftlich tätig zu sein. Das ist der Hebel. Und das kann im Übrigen auch nicht nur die EU, das können auch große andere Länder, die Marktmacht haben. Und diese Entwicklung sehen wir. Also in Indien haben wir ganz ähnliche Tendenzen, wo die sagen, wer sich nicht der indischen Gesetzgebung unterwirft, der hat in Indien keinen Zugang zum Markt. Und dann kann sich Facebook überlegen, unterwerfe ich mich europäischer oder indischer Regulierung oder bleibe ich aus diesem Markt außen vor? Und da wissen die ganz genau, dass der europäische Markt viel zu interessant ist, als dass sich nicht auch diese wahnsinnig mächtigen, wahnsinnig wertvollen, wahnsinnig profitablen Unternehmen den großen europäischen Markt nicht außen vor lassen können oder wollen. Dann akzeptieren sie lieber die Regeln, die der europäische Gesetzgeber ihnen auferlegt. Und im Übrigen, genau das sehen wir jetzt auch in der europäischen Regulierung. Es gibt ja zwei sehr interessante juristische Vorschläge zum Digital Markets Act und der Digital Services Act, die im Übrigen diese Idee der Zugangsrechte zu Daten öffnen ja auch schon integriert haben.
Ein Modell, um die Datenmonopole der großen Digitalkonzerne zu brechen, von Thomas Ramge. Er ist hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und er hat dieses Modell entwickelt, gemeinsam mit Viktor Mayer-Schönberger. Und nachlesen kann man das in dem Buch Machtmaschinen, warum Datenmonopole unsere Zukunft gefährden und wie wir sie brechen, für 20 Euro bei Murmann erschienen. Dankeschön für das Gespräch.
Ich danke ganz herzlich.